Herzlich willkommen zur Episode 77. Heute liegt das Buch Haltung erweitern auf unserem Lesetisch. Untertitel: Ich, wir alle gestalten Transformation. Geschrieben hat der Martin Permantier im Wahlen Verlag. Und von ihm habe ich schon mal ein Buch gelesen, nämlich Werte wirken. Das fand ich auch schon ganz klasse. Das ist nochmal, das geht so richtig unter die Haut. Und dazu habe ich mir die liebe Claudia Lutschewitz als Leseoptimistin geholt. Auch wir beide haben schon mal eine Episode besprochen, nämlich die Future Skills. Und ich sage, hallo Claudia, danke, dass du wieder dabei bist.
Ja, hallo Angela, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe mich auch sehr wirklich jetzt auf den Podcast heute gefreut und auf dich, weil wir uns ja auch schon länger nicht mehr gesehen haben. Ja, und bin jetzt gespannt, was wir beide so erquatschen.
Genau. Und das Schöne, es war dann so zeitlich mehr oder weniger gleichzeitig. Du hast auf LinkedIn gepostet, das Buch Haltung erweitern und deine vielen wunderbaren Post-its inklusive, wir reden gleich über die Ameisen, deine herrlichen Zeichnungen dazu. Und ich habe übrigens nochmal Danke an der Stelle. Der Martin hat mir tatsächlich von dem Buch ein Exemplar schicken lassen über den Wahlen Verlag. Also ich habe ausnahmsweise mein geschenktes Buch vor mir liegen, aber ich bespreche es nicht, weil es ein Geschenk ist, sondern weil ich es dann auch beim Lesen sehr, sehr toll gefunden habe. Und ja, Claudia, kannst du ja mal einsteigen. Was hat dich so an dem Buch fasziniert, dass du da drin, ja, das schaut ja bei dir aus wie ein Malbuch inzwischen, das so toll bearbeitet hast.
Ja, also es stimmt, Malbuch bezeichnet es ganz gut, finde ich. Da hast du vollkommen recht, Angela. Ja, und ich habe es ja im Vorgespräch schon zu dir gesagt. Ich habe jetzt so viele Post-it-Zettel drin. Ich habe jetzt den Überblick über meine Post-it-Zettel verloren. Ich müsste jetzt praktisch ein Inhaltsverzeichnis zu meinen Post-it-Zetteln anlegen. Warum bin ich von diesem Buch auch fasziniert? Beziehungsweise was hat mich an diesem Buch auch gefesselt? Erstes Mal finde ich, dass der Wahlen Verlag es von den Farben her ganz toll angelegt hat. Dann finde ich, dass es so ein bisschen einen Charakter hat, nicht nur von einer Fundgrube und von einer Inspirationsquelle, sondern auch von einem Art Lexikon. Du hast so viel drin in diesem Buch, du wirst für so viele Dinge inspiriert, angeteasert, angesprochen, sodass du so viele Impulse kriegst, dass du nach dem Lesen eigentlich gar nicht mehr richtig weißt, was habe ich jetzt eigentlich alles gelesen? Also im Grunde genommen ist es, wenn man es einmal durchgelesen hat, ist es wichtig, dass man sich markiert, wo was drin ist, was man nochmal vertiefen möchte. Deswegen habe ich mir auch Post-its reingemacht. Und was ich auch schön finde und was man, glaube ich, auch ein bisschen wissen darf zu dem Buch, ist, das Buch reißt natürlich viele Themen an. Möchte man aber in die Tiefe gehen, braucht man natürlich den jeweiligen Experten oder die jeweilige Expertin, um dann praktisch die Literatur dazu zu lesen. Mhm. Aber so für einen Überblick finde ich dieses Buch einfach genial.
Ja, bei mir war es so, also erstmal kleine Piekser, der Titel Haltung erweitern hat gar nicht zu mir gesprochen. Ich dachte mir, was ist denn damit gemeint? Also es hat eher so eine Irritation ausgelöst. Ne? Hä? Also passt nicht zusammen, aber allein, wenn man dann einsteigt ins Lesen, es kommt ja dann gleich am Anfang, was ist damit gemeint? Und das hat mir dann schon mal so, wow, so habe ich noch nie über Haltung nachgedacht. Den Effekt erzeugt. Das erste nämlich so, es geht insgesamt um 6 Haltungsperspektiven, um das vielleicht mal so ein bisschen inhaltlich schon zu erklären. Es gibt verschiedene Haltungen, die einem jeweiligen Bewusstseinszustand entsprechen, ne? Also in welcher Entwicklungsphase befinde ich mich gerade. Und da ist es so toll, da habe ich mir so rausgekommen, Haltung als Möglichkeitsraum. Im Sinne von, ich kann verschiedene Haltungen zu verschiedenen Themen einnehmen und auch verändert. Und wenn ich das als Raum sehe, wenn ich mich in dem einen Raum befinde, dann habe ich möglicherweise zum gleichen Thema eine andere Haltung, als wenn ich im anderen Raum bin. Und diese Räume so zu vergleichen mit unserem Persönlichkeitsstadium. Also bin ich jetzt gerade so in der Trotzphase des Kindes oder in der Pubertät oder verhalte ich mich erwachsen und reflektiert? Und das wird an diesen 6 Haltungen super aufgezeigt. Und so wie du auch sagst, ich habe ganz viele Nuggets, so Nuggets, Gold Nuggets drin, wo ich immer sage, oh, das ist ja toll, ui und a und Insofern freue ich mich da jetzt, diese Nuggets mit dir zu besprechen.
Ja, und ich glaube, was man auch wissen darf, dass es ja das zweite Buch ist zu dem Thema Haltung von Martin. Also das
Ja.
erste ist das Buch Haltung entscheidet, was ich auch schon mit sehr viel Begeisterung gelesen habe. Und da ist eben dieses jetzt erweiterte Buch, so habe ich es jetzt verstanden, deswegen jetzt Haltung erweitert. Und ich sehe es tatsächlich auch so wie du, es ist eine Art Modell, sein Haltungsdenken, diese 6 Stufen, die rollenbezogen das Verhalten oder das, die Haltung des Menschen darstellen. Also in seiner Umwelt, in seinen unterschiedlichen Komplexitätsverständnissituationen, so will ich es jetzt mal nennen, im Umgang mit sich selbst, mit seiner Umwelt und mit den anderen Menschen. So habe ich die Haltung interpretiert. Und mir ging es ähnlich wie dir. Am Anfang habe ich auch, als ich das erste Buch von ihm gelesen habe, Haltung entscheidet, ich habe ehrlich gesagt erstmal an Tierhaltung gedacht bei dem Wort Haltung. Ja. Und dann das nächste Wort, wo ich gedacht habe, Haltung, meint er jetzt die Körperhaltung? Nein, das ist halt so eine Art Attitude, ist, wie es die Engländer sagen, ne? Oder dieses Stance, dieses, wie gehe ich mit mir selbst um? Wie reagiere ich auf manche Dinge? Was für ein Verhalten habe ich? Welche Haltung, ja, bin ich? Welche Haltung lebe ich? Weil Haltung ist ja nichts, was von der Stange kommt. Also wir können es ja nicht aussuchen und sagen, das gefällt mir, das ziehe ich jetzt mal an, das ist meine Haltung, sondern sowas entwickelt sich ja. Und ich glaube, deswegen ist in diesem Buch auch so viel von der Entwicklung, von der individuellen, von der persönlichen Entwicklung die Rede.
Ja, genau. Und was aber sehr schön ist, also natürlich ist ein großer Bereich, ist dieses Ich, also diese persönliche Entwicklung. Das Wir, finde ich, gehört auch noch zur persönlichen Entwicklung dazu, nämlich das Wir im Sinne von du und ich, also im Dialog. Und der dritte Bereich ist dann eben der im Team, also innerhalb einer Organisation. Und der vierte Bereich, alles, ist dann quasi die gesellschaftliche Ebene, wo das rüberkommt. Vielleicht, um es mal ganz kurz den Hörern zu vermitteln, welche 6 Haltungen spielen da eine Rolle? Weil die werden ja an allen möglichen Bereichen durchdekliniert, ne? Also sie tauchen ja, ich weiß nicht, mehrere 100 Male auf, gefühlt, immer in anderem Kontext. Und jedes Mal habe ich fast jedes Mal so ein kleines Aha-Erlebnis gehabt. Ich weiß nicht, ich fand eines der ersten Beispiele sehr gut, wo man das nochmal zeigen kann, ist nämlich, welche Haltung habe ich zur Atomkraft? Ich finde, darin kann man das super zeigen, nämlich die erste Stufe, er nennt es dann die impulsive Haltung, ist eher so dieses Ich, ne? Und der Pro sagt zum Beispiel, Atomkraft ist geil, der Kontra sagt, Atomkraft ist Schwachsinn. Zwei Haltungen, Pro und Kontra, da gibt es kein Links und kein Rechts. Die zweite Stufe ist dann, er nennt es die konformistische, ich versuche mich anzupassen, ich möchte nicht anecken. Ich teile so, dann ist bei Atomkraft, ja, das ist halt gut für uns, oder das andere ist schlecht für uns, also man denkt in Gemeinschaft. Dann kommt das dritte, ist dann immer die funktionale, die rationalistische. Also dieses, ich habe Sachargumente dafür, es ist gut, weil, oder es ist schlecht, weil. Und jetzt wird es schwieriger. Also die drei sind ja noch leicht, also da kann man sich selber sehr schnell identifizieren. Dann kommt die eigene differenzierte Meinung, das ist die souveräne. Also ich habe mir schon eine Meinung gebildet, ich nehme auch andere Menschen mit, ist einerseits Chance, Gefahr, Risiko und so weiter. Und dann kommen eben weitere Perspektiven in der individualistischen Haltung, dass ich gucke, okay, es mag so sein, dass ich die Atomkraft schlecht finde, aber für andere könnten es ja noch anders sehen. Das beziehe ich in meine eigene Haltung mit ein. Und dann die sechste Stufe, die höchste Stufe, ist dann die autonome Stufe, wo ich dann einfach mehrere Meinungen gelten lasse, also meine dran relativiere und sage, hey, ich muss Atomkraft eben nicht in diesem engen Scheuklappendenken sehen, sondern ich muss mal die Weltperspektive einnehmen und alles mit in die Reflexion einbeziehen.
Und gerade bei diesem letzten Schritt, bei diesem, wo das Ich ja so ein Fragezeichen hinten hat, weil man eben mehrere Dinge mit einbeziehen kann, da finde ich, passt dieses Buch ganz gut, weil es so viele unterschiedliche Ideen vorstellt. Also mal angefangen damit, Friedrich Glasl, der große Konfliktforscher, dazu ist was drin. Gitta Pein mit ihrer Formwelttheorie ist mit drin, ja. Dieser Christoph Ammann, der dieses Zukunftsstreben, seine Masterarbeit darüber geschrieben hat, der von der Zukunft her, wie können wir die Zukunft gestalten? Also so viele Ideen werden aufgegriffen vorgestellt. Und dann finde ich eben auch so schön, entweder illustriert, also dass dann schöne so Männchen mit dabei sind, so Zeichnungen. Farbig ist es ganz toll. Das Einzige, was ich wirklich ein bisschen unangenehm beim Buch finde, ist, dass es ein bisschen riecht. Ich weiß nicht, ob du es auch gemerkt hast. Es ist, denke ich, der Farbe geschuldet. Das ist das, was ich ein bisschen unangenehm finde. Aber dafür ist es einfach wunderbar farbig und es spricht dadurch einfach auch das Visuelle sehr gut an. Also nicht nur, dass man gerne darin liest, sondern weil man auch viele Dinge, glaube ich, sich besser merken kann, weil sie farbig dargestellt werden.
Ja, genau. Und weil ja auch, und das fand ich auch, das habe ich dann erst irgendwie beim dritten Lesen oder so gemerkt. Er bringt ja immer wieder Beispiele und am Rand sind so ganz leichte farbige Striche, manchmal. Da habe ich dann irgendwann erst später gemerkt, ah, je nachdem, welche Farbe da angezeichnet ist, in dieser Haltungsebene befindet sich der oder die in dem Beispiel gerade. Das war so, sind dann so Aha-Effekte für hinterher. Oh, hoppala, das ist mir gar nicht auf Anhieb aufgefallen.
Ja, siehst du, man darf auch mit diesem Buch wachsen.
Ja,
Also,
genau.
ja, und was ich auch noch wunderbar an diesem Buch finde, ist diese vielen Zitate, die er drin hat.
Ja.
Von diesen unterschiedlichen, ja, Denkern und Denkerinnen. Und die sind ja auch in unterschiedlichen Farben, wo ich mir manchmal auch denke, will er mir damit jetzt was sagen? Aber ich glaube, das ist eher Zufall. Das, was du jetzt gesagt hast, glaube ich, ist gewollt, dass man da auf
Ja.
diese verschiedenen Stufen hinweist. Aber wenn jetzt mal etwas Geschriebenes in einer anderen Farbe ist, dann glaube ich, dann ist es eher, ja, wegen der Visualisierung. Also
Ja,
das hat, glaube ich, keine,
genau.
ja, keine
Ja.
inhaltliche Aussage, so.
Aber ist mir auch so gegangen, also das hat das Buch dann auch so abwechslungsreich gemacht.
Oh ja.
Weil ich muss mal schon sagen, bei ein paar Passagen, also das war jetzt kein Buch für mich, wo ich sage, das lese ich schnell mal durch. Ne? So, es geht so, geht einem so locker flockig durch den Kopf, sondern da war ich so mehrmals immer so, ui, jetzt muss ich es mal weglegen, jetzt muss ich mal sacken lassen. Und da waren aber dann immer diese Zitate so als schöne Unterbrecher, fand ich. Und bis hin zu Gedichte sind drin. Das hat man ja ganz selten. Also berührt mich sehr. Und deswegen super von der Gestaltung. Und du hast ja deinen LinkedIn-Post, habe ich ja so amüsant gefunden, weil du bist ja mit der Ameise eingestiegen.
Ja, weißt,
Erzähl mir von der Ameise.
da ist ja diese Geschichte von der Ameise, die ein Picknick findet. Und ich hatte die Geschichte dann durchgelesen und irgendwie merke ich, mein Finger macht irgendwas und ich lese ja immer mit Stift in der Hand. Also das ist was, ich unterstreiche, ich schreibe dazu. Und dann habe ich auf einmal gemerkt, ich muss da irgendwas hinzeichnen. Und dann habe ich da ein paar Ameisen hingemalt, weil es einfach gepasst hat. Und ich habe dann auch, das habe ich dir jetzt ja auch im Vorgespräch erzählt, ich habe dieser Ameise, die in der Geschichte noch keinen Namen hat, sie heißt nur Ameise, der habe ich dann einen Namen geben müssen, weil ich einfach gedacht habe, die anderen Ameisen, die in der Geschichte per Namen genannt werden, die haben alle Namen, nur die, um die es eigentlich geht, die hat keinen Namen. Und dann habe ich dir auch noch einen Namen gegeben, den habe ich dann halt auch noch da reingeschrieben. Also so ist das dann praktisch alles entstanden und jetzt ist es eine wilde Seite, wo Schlaraffenland steht und Klasse und Ormiga, weil die Ameise habe ich Ormiga genannt und dann sind da eben noch 2, 4, 6 Ameisen drauf gemalt.
Ja. So, jetzt müssen wir aber aufklären, was hat denn das Buch überhaupt mit Ameisen zu tun?
Ich glaube, er hat, so wie er eben auch die Zitate mit reinbringt, übrigens, er hat ja nicht nur ein Rilke-Gedicht drin, sondern er hat ja auch einen Song drin und tolle Illustrationen und sowas. Ich glaube, dass er so eine, auch in der Hinsicht mit dieser Geschichte, erstmal einen Perspektivwechsel herbeiführen möchte beim Leser. Dann möchte er ein Angebot anreichen, ja, weiter, tiefer zu denken. Und so kam eben dann auch diese Ameisengeschichte mit rein. Willst du, dass ich sie kurz erzähle oder meinst du, wir
Ja,
sollen
sollten wir
einfach.
unbedingt. Sollten wir unbedingt.
Also gut, da kann man ganz, to make a long story short, eine kleine Ameise findet am Waldrand ein Picknick. Und in diesem Picknick, also ein verlassenes Picknick, ne, und da sind riesen Brotkrümel, weil die Ameise ja so klein ist, wirkt alles riesig auf sie. Ein Marmeladenmeer und ein Butterberg und Salamistückchen. Und sie ist so begeistert davon und erkennt, oh, das ist super, dass ich das alles gefunden habe. Mein Bau, meine Leute zu Hause, die müssen nun alle nicht mehr hungern. Das werde ich jetzt schnell nach Hause. Also die Info, weil sie konnte das ja gar nicht alles tragen. Ich bringe die Info nach Hause, sodass wir dann dort uns immer satt fressen können. So, sie ist ganz begeistert, rennt zu ihrem Bau zurück und läuft die ganze Nacht durch, weil es ist schon sehr weit von ihrem Bau und auch den halben Tag, kommt dann im Bau an, oh, ist total aus der Puste und redet dadurch, weil sie so aufgeregt ist und aus der Puste ist und sich auch so freut, total durcheinander. Und die Menschen bei ihrem Bau, die verstehen die Ormiga dann gar nicht und sagen, ey, was erzählst du uns? Was geht da los? Was? Picknick, Essen, Riesenberge an Salami? Halt. Ja, und sie bringen sie dann dazu, dass sie langsamer spricht und schließlich wollen sie den Weg natürlich wissen und dann wollen sie auch, dass sie ihnen den Weg erklärt. Und auch da ist sie ein bisschen kryptisch, wie sie es darstellt, sodass der Bau beschließt oder die anderen Ameisen, wir lassen das jetzt zeichnen. Und erst fragen sie dann die Ameise Gisela, ob sie den Weg nicht zeichnen könnte. Das macht die Ameise dann auch, die Gisela. Und der Weg ist dann sehr harmonisch und schön gezeichnet. Aber es gibt da einige von den Ameisen, die sind damit nicht zufrieden. Und dann beauftragen sie noch den Kurt, das ist auch ein Kartograf, der darf die dann auch nochmal zeichnen, die Strecke. Und der macht das auf seine eher nüchterne Art, mit wenig Farben. Und dann sind die Ameisen auch nicht so ganz glücklich, sodass sie auf einmal sagen, ey, Leute, lasst uns daraus einen Wettbewerb machen. Ja, und dann machen sie einen Wettbewerb daraus, wer die beste Karte herstellt. Und es bilden sich Fraktionen, es werden Diskussionen geführt. Es kommt sogar so weit, dass die Ormiga etwas verunglimpft wird, dass man sagt, ach du arme kleine Ormiga, du kannst ja gar nicht zeichnen, du hast keine Kompetenz da drin. Und ja, die machen diesen Wettbewerb also sehr groß. Und Ormiga, was macht sie? Sie nimmt ein paar Freunde, geht mit denen zum Picknick und lässt die anderen einfach diskutieren.
Ja, und diese Geschichte ist insofern sehr schön, weil sie genau, also erstens, als ich das mit dem Kartograf Kurt und dann machen sie einen Ideenwettbewerb gelesen habe, ich musste ja so lachen, weil das findest du ja sehr gerne dann in Organisationen wieder. Und wenn man dann das Buch so nach und nach liest, da wurde mir dann auch klar, okay, was hat jetzt die Ameisengeschichte gezeigt? Und das schreibt der Martin ja auch immer wieder, du musst Möglichkeit für Kommunikation schaffen. Und zwar für eine Kommunikation, die auf gleicher Ebene läuft. An dem Ameisenbeispiel siehst du einfach, die sind alle in komplett anderen Welten unterwegs, in anderen Perspektiven und schaffen es nicht, auf eine Ebene zu kommen. Und da gibt es im Buch eben diese, anhand dieser sechs Haltungen eben Kommunikationsermöglicher. Und das finde ich da so wichtig und wertvoll, weil er das schreibt er auch immer wieder in seinen, er macht ja auch viele Praxisbeispiele, weil er es schafft, Führungskräfte und Mitarbeiter zum Beispiel überhaupt mal über ein Thema reden zu lassen, das vorher so als, wie heißt es immer, dieser Elefant da im Raum als nicht besprechbar gilt.
Und was ich aber auch sehr stark finde an der Geschichte ist, dass wir häufig doch dazu neigen, ich spreche jetzt mal von wir und nicht von den Ameisen, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Was wollen wir überhaupt? Und auf einmal machen wir irgendwas, wie die eben dann diesen Konkurrenzwettbewerb und dass sie dann sogar sie, die etwas gefunden hat, etwas Besonderes kann und gerne teilen möchte, dass sie auf einmal so ein bisschen in eine Ecke geschoben wird und meint, du kannst das ja gar nicht, du armes kleines Doofchen so. Und sie dann aber für sich einfach den Entschluss fasst und sagt, ja gut. Dann ist es, dann gehe ich meinen Weg. Und das ist das, was ich auch so schön finde, dass es dann doch, es gibt immer diese Wege und man muss eben gucken, mit wem man auch gehen kann, wie weit wir uns, ja, adaptieren, wie weit wir auch schauen, dass wir miteinander bleiben, kollaborativ sind. Und das hat es auch mir gezeigt, also diese Geschichte, wo ich gedacht habe, ja.
Ja, passend dazu, weil auch ich das immer wieder erlebe. Wir machen ja auch Workshops in Kanzleien. Und er schreibt an der einen Stelle, wenn er mit Mitarbeitern spricht, dann kommt so öfters der Satz, ja, das sollten Sie doch mal dem Chef erzählen, ne? Wir wissen das ja alle, ne? Aber der Chef müsste das mal wissen. Und wenn er dann mit dem betroffenen Chef redet, sagt er, ja, Sie müssen mit meinen Mitarbeitern reden, die verstehen das ja alles nicht. Und ich liebe dann diese Sätze, ne? Beide Seiten laden ihre Änderungsfantasien beim Gegenüber ab. Und dieser
Ja,
Begriff
schön, ne?
ist so schön, weil er auch sagt, und es stimmt, da muss man sich auch selber an die eigene Nase fassen, da steckt ja die Annahme drin, ich bin selbst reifer und klüger als der andere. Na, ich habe es ja drauf, ne? Dem Chef muss das mal sagen. Und wir vergessen genau dann, und das ist eben diese Haltung erweitern, dieses ich wechsle Perspektiven, ich entwickle mich in Haltungen, ist eben dieses Erkennen, welchen Beitrag habe ich denn in diesem Umfeld? Es sind ja immer mehrere betroffen und immer die, ich sage mal, den Veränderungsball dem anderen zuzuwerfen und zu sagen, ja, ich muss ja nicht, ne? Der andere muss. Das muss einem auch mal klar werden, fand ich einen ganz tollen Gedanken an der Stelle.
Deswegen hat er auch ein extra Kapitel zum Konstruktivismus. was ich drin, wo du ja dann tatsächlich, wenn man auch auf Watzlawick zurückgeführt wird, dass man sagt, wie wirklich ist die Wirklichkeit, dass Wirklichkeit stets subjektiv ist, so wie du es jetzt auch genannt hast, dass der eine sagt, ja, der andere muss, und der andere sagt dann, ja, der eine muss oder die eine muss. Ja, dass es immer erst der andere ist. Da fällt mir dann immer dieses Bild auch ein, wenn du mit Fingern auf einen zeigst, dann zeigen doch drei Finger auf dich, wo ich denke, da muss man schon auch nochmal reinspüren, dass man sagt, okay, was will mir das jetzt auch sagen? Also ja, es ist ein, finde ich, auch vom Sprachlichen her, vom Aufbau, wie er es sprachlich rüberbringt. Deswegen auch diese Zitate und diese Gedanken, das Gedicht dann auch von Rilke dazu. Er bringt es schön auf den Punkt. Und er sagt auch nicht zu viel, finde ich wiederum, was du auch gesagt hast, man legt das Buch dann mal auf die Seite und sagt, ups, das muss ich jetzt erstmal sacken lassen oder verdauen oder wie man es auch nennen möchte. Und dass man dann merkt, wie man das gedanklich weiterspinnt. Und mir ist es beim Buch tatsächlich so gegangen, wenn ich es beim zweiten Mal lesen, als ich es dann auf die Seite mal gelegt habe, dann hatte ich schon wieder dieses Weiterspinnen, wo ich denke, da war doch im Buch noch was anderes irgendwo dazu gestanden. Und das hat er doch nochmal irgendwo aufgegriffen. Und dann hat es mir keine Ruhe gelassen, bis ich die Stelle wieder gefunden habe. Und dadurch habe ich gemerkt, es hat sich einfach mehr gesetzt. Es war ein Lernen. Man könnte vielleicht sagen, das war didaktisch klug von ihm, weil so lernt man natürlich am besten.
Ja, das stimmt. Und was noch drin ist, wo ich ja total drauf abfahre, sind dann wirklich diese Übungen. Also er gibt ja auch immer ganz praktische Übungen. Und in diesem Bereich da bei den Änderungsfantasien fand ich, ist eine ganz coole Geschichte drin, nämlich schreibe eine Stellenausschreibung für deine innere Führungskraft. Habe ich erst nachgedacht, was ist jetzt das wieder? Ne? So, was meint dann jetzt damit? Erklärt es dann ja aber. Also wenn ich jetzt mir wirklich vorstelle, ich bin Mitarbeiter und dann wünsche ich mir immer vom Chef, der soll sich mehr Zeit für mich nehmen, der soll meine Stärken fördern, der soll mir mehr zuhören und. Und wenn ich mal mir überlege, verhalte ich mich mir gegenüber eigentlich so, wie ich mir es von anderen wünsche, oder bin ich nicht auch eher der Typ, der nicht auf sich hört, der nicht auf sich achtet und dazu meine Stellenausschreibung, also wie möchte ich mit mir, dass ich mit mir umgegangen werde? Das sind großartige Gedanken.
Dass ich mit mir umgedanken, ja, sehr schön formuliert, ja. Ja, jetzt, wo du es dann auch erzählst, sind viele Dinge, das hatte ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Klar, jeder liest es
Es sind
natürlich
ja
so.
so viele Sachen drin.
Ja, und es
Genau.
stimmt, jetzt, da müsste irgendwann, da ist bestimmt auch ein Post-it drin dazu, weil ich es nämlich mal machen wollte. Ich habe es dann nicht gemacht, weil ich dann irgendwie weitergelesen habe. Das ist ein bisschen die Krux dabei. Da liest man es weiter und denkt, mache ich später. Und dann, wenn man nicht durch Zufall dann nochmal draufstößt, ja. Was mich so angesprochen hat, auch, weil es ja auch ein Buch ist, was finde ich jetzt in unsere momentane Zeit so gut reinpasst, wo ich gerade mich so ein bisschen in between fühle. Es hat mir so viele Anreize gegeben, von denen ich noch nichts vorher gewusst habe. Weil du fragst ja auch manchmal, was war für dich neu in diesem Buch? Hättest du jetzt vielleicht irgendwann mich auch gefragt, jetzt greife ich das einfach mal vor. Und für mich war wirklich neu diese Inner Development Goals, die er da nannte in seinem Buch, wo es ja, glaube ich, ja, einen schwedischen Thomas Björkman, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der das auch entwickelt hat, was ja auch eine Art Persönlichkeitsentwicklung ist, wo man davon spricht, vom Ich, vom Selbsterkenntnis, vom Wir, der Perspektivwechsel, vom Alle, diese Bedeutungsumgebung und alles ist dann diese vernetzte Reflexion, so habe ich das zumindest verstanden. Davon hatte ich noch gar nie was gehört, also das fand ich sehr spannend. Hab mir dann natürlich gleich ein Buch dazu gekauft, weil logisch, wollte dann da näher einsteigen. Und welche Idee ich wunderbar fand vom Martin, die er umgesetzt hat, mit diesen Haltungsstationen. Kannst du dich da noch dran erinnern?
Das kommt ja relativ weit hinten. Du meinst den U-Bahn-Plan, oder?
Genau. Das kannte ich so auch noch nicht, dass man
Nee.
vielleicht das, was man mal gelernt hat oder was man in einer Organisation vielleicht auch für wichtig empfindet oder was es in einer Organisation vielleicht auch schon gibt, dass man da so eine Art Tube-Map anlegt. Also wie die Tube oder wie die U-Bahn in Berlin oder weiß der Geier, wie die auch fahren, die Linien, die haben dann zwar S5, 6, 7, haben verschiedene Nummern und Martin hat es halt auch wieder in den Farben dargelegt, in den Farben seiner 6 Stufen. Und dann sieht man aber auch, wie diese Stationen manchmal, wenn du die eine Farbe weiterfährst oder sowas, wo sie sich dann überschneiden, wo du merkst, die Stufen hängen doch zusammen. Also es ist nicht einfach, dass das jetzt so ist, dann bin ich auf der ersten, auf der zweiten, auf der dritten Stufe. Nein, dass es auch ineinander verschachtelt ist und dass du auch aussteigen kannst und wieder irgendwo einsteigen kannst. Und das sind dann so Bilder, wo ich gedacht habe, wow, wie geil ist das denn?
Ja,
Das war so mein
fand ich.
Gefühl.
Ja, genau. Also ich blätter ihn gerade auf, weil auch der Plan ist so genial.
Ja.
Und er schlägt das ja vor als Spiel, als Teamspiel, wo du dann mit Spielfiguren und einem Würfel die Aufgabe hast, von zwei, die benennt er, von zwei Ausgangspunkten über alle Haltungsperspektivebenen dann zu einem Schlusspunkt zu kommen. Und es fängt, also die zwei Punkte, wo du dich entscheidest, wo du anfängst, ist, finde ich einfach großartig, die Bezeichnungen, ne? Das Haus der Sicherheit. Okay, ja, alles bleibt so, wie es ist, ne? Und das Ehrenmal des geliebten Kindes. Ich liebe diesen Begriff, ne? So dieses, ich mache halt, was alle von mir wollen, damit ich wirklich gemocht werde. Und da orientierst du dich dann noch, also die Festung der Selbstgerechtigkeit. Allein diese Begriffe zu lesen, ist ein Spaß, nicht nur ein Spaß, sondern so ein Wow, der Platz des Zynismus. Da bin ich bestimmt öfter mal unterwegs. Oder der Spaßpark der nachgeholten Kindheit. Also ich finde viele Stationen, wo man sich irgendwie die Scham- und Schuldgasse. Also allein dafür gehört ja der Literatur oder sonst wie Nobelpreis verliehen, dass er sich all diese Begriffe ausgedacht hat.
Ja, ich denke, er ist unwahrscheinlich wortkreativ. Das,
Ja.
ja, also sehr eloquent. Und viele Orte, wo ich denke, oh, da würde ich nicht aussteigen, da bin ich froh, wenn die Bahn weiterfährt, so ungefähr. Und bei vielen könnte ich mir gut vorstellen, oh, Platz der Selbstfürsorge, da glaube ich, müsste ich ein bisschen länger drin bleiben auf diesem Platz, so dass man sagt, okay, da brauche ich vielleicht ein bisschen länger und beim anderen, ja, da kann ich dann vielleicht nur mal vorbeigucken oder gar vorbeifahren, je nachdem. Also sehr, sehr faszinierend.
Sehr faszinierend. Weil wir gerade bei diesem spielerischen Ansatz sind, was mir auch super, super gut gefallen hat. Warte mal, ich muss es kurz aufblättern, damit wir es vor Augen haben. Die Teamreise. Hast du die vor Augen?
Nee,
Wo
müssen wir gerade noch
du
mal.
einem, wo du, Seite 184, wo du einem Team die Aufgabe stellst, also sucht euch ein Gefährt aus, also eine Bus, Schiff, Flugzeug, Auto, was auch immer. Dann überlegt euch, wer fährt da mit und beschreibt die, welche Rollen haben die, überlegt euch, wo wollt ihr hin, was sind unsere Energiequellen, welche Schwierigkeiten, Hindernisse haben wir zu überwinden und welche Erwartungen und Werte begleiten uns auf diesem Weg. Also, und das richtig erklärt es auch sehr ausführlich, die symbolische Teamreise nennt er das. Und das kann ich mir super gut vorstellen, wie du da als Team ganz anders ins Reden kommst miteinander, als eben im klassischen Workshop-Setting. Was gefällt euch gut, was gefällt euch weniger? Welche Ideen habt ihr, dass wir was ändern? Und dann sitzen da immer 20 Menschen vor dir mit großen Augen und stummen Mündern und Höchste
Keiner
der Gefühle lautet, passt schon alles.
keiner traut sich einen Anfang zu machen, keiner sagt was, wo man dann häufig sagt, bitte nicht alle auf einmal. Und
Genau. Genau.
ja, siehst du, habe ich auch nicht mehr so erinnert, aber auch grandios diese Teamreise, symbolische Teamreise, ja, wo er den Bus hat und diese Tankstelle und so als Energiequelle und tatsächlich einen großen Bus, damit das ganze Team ja auch reinpasst. Logischerweise hätte es nicht ein Beetle oder sowas sein können. Und dann eben auch die Schwierigkeiten und das Ziel und die Zeit und alles, was er so mit reinbringt. Ja, wunderbar.
Und weil du auch gesagt hast, war viele neue Ansätze. Also was mir komplett unbekannt war, da bin ich jetzt, habe ich mir natürlich auch schon wieder 10 Bücher dazu gekauft, so ungefähr. Nein, eins, es reicht schon. Nämlich die radikale Ehrlichkeit. Kanntest du diesen Brad Plenton? Aber ich habe von dem noch nie was gehört, hat mich aber sofort angefixt, so nach dem Motto, wie schaffe ich es in der Kommunikation, ehrlich, aber natürlich nicht verletzend zu sein, und mit ehrlicher Kommunikation irgendwie das Miteinander besser zu gestalten. Wunderbar.
Tatsächlich hatte ich von ihm auch nichts gehört. Also radikale Ehrlichkeit war mir jetzt nicht so bekannt. Radikale Höflichkeit, das kannte ich jetzt aus dem Rechtspopulismus raus. Also wie gehe ich mit rechtspopulistischer Sprache um? Aber das stimmt, das mit die radikale Ehrlichkeit hatte ich auch noch nicht gekannt.
Ja, also wirklich so natürlich diese Haltungsperspektiven sind natürlich der Kern des Buches. Aber wie gesagt, wie wenn man eine Reise macht und man findet am Wegesrand eben immer hier noch ein Juwel und da noch ein Schatz und hier noch was. Deswegen mag ich das
Ja,
Buch.
gut. Das ist so Gold Nuggets, ne? Du suchst eben so deine Gold Nuggets. Und wie du jetzt auch, dir ist noch was in Erinnerung geblieben, wie diese Teenreise oder diese radikale Ehrlichkeit und mir eben das mit diesem, ja, mit diesem Tube oder mit den IGS da, mit diesen, ja, Inner Development Goals, wo man auch sagt, diese Beziehung oder kognitive Fertigkeiten oder sowas auch zu entwickeln. Und was mir auch noch sehr stark in Erinnerung geblieben ist, ist die Entwicklung mit Macht. Wo das jetzt ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht mehr, aber die Quellen zur Macht, wo kommt Macht überall her? Und wir sehen es ja nicht nur in unserem gesellschaftlichen Miteinander gerade, was Macht mit einem machen kann, sondern auch in den Organisationen. Egal, ob wir jetzt New Work oder Agile oder sowas haben, wir sprechen ja immer von Augenhöhe und häufig hat das ja schon noch was mit Hierarchie zu tun, ne? Und das hat ja wiederum auch was mit Macht zu tun. Also, was macht die Macht? Ist es die Materie? Ist es ein Mensch? Ist es der Kontakt? Ist es eine Funktion? Ist es ein Gefühl? Ist es ein Wissen? Also so, kommt von Machen? Okay. Und da waren auch schöne Impulse dazu mit drin, wo ich gedacht habe, oh ja, stimmt, aus der Perspektive könnte man es auch noch beleuchten.
Genau, das ist, und genau das ist der Punkt im Buch, der mir jetzt auch mit dem Reden mit dir immer klarer wird. Genau dieses, du wirst aus deiner eigenen Haltung rausgekegelt. Aus diesem, und du kriegst selber durchs Lesen diesen multiperspektivischen Ansatz. Eben nicht nur ich mit meiner Meinung. Und er hat, das Beispiel mochte ich so gerne. Er hat seinen Kolumbus-Moment berichtet. Und da habe ich dann auch für mich reflektiert. Da findet, glaube ich, jeder so seine Momente, weil er gesagt hat, naja, Kolumbus war für mich immer so ein strahlender Held. Wahnsinn, der hat ja Amerika entdeckt und hat die Welt zu einem ganz anderen Ort gemacht. Und also immer in diesem Heldenblick. Und irgendwann hat er sich wohl mit wem unterhalten und er hat gesagt, naja, das ist aber sehr eindimensional, weil immerhin, er hat zwar Amerika entdeckt, aber er hat die Kultur auch damit zerstört, die es da gegeben hat, mit den folgenden, also mit den Eroberern, die dann gekommen sind. Und er hat gesagt, shit, so habe ich das noch nie gesehen. Mein strahlender Held, das Denkmal zerbröckelt. Und genau das passiert ganz oft in dem Buch, dass man so, stimmt, so wie du jetzt mit Macht gesagt hast, ne? Stimmt, Macht ist ja nicht nur einfach eine Gewaltausübung, sondern hat ja so viele Facetten. Also über all diese Dinge dann mal nachzudenken und zu reflektieren und sich zu hinterfragen, wie stehe ich jetzt zu diesem Punkt? Und will ich hier stehen bleiben? Oder gehe ich weiter eben in unserem U-Bahn-Plan auf die nächste Station, auf die nächste Stufe. Sehr bewegend, also so für mich.
Ja, bewegend und auch tatsächlich inspirierend, dass man weiter drüber rausdenkt. Also so ging es mir, dass ich, ja, das, ja, es ist manchmal wirklich auch schwer in Worte zu fassen. Es ist zwar ein Buch, was, ich weiß es nicht, wie viele Seiten es hat, müssen wir gerade gucken, also schon einiges. Und mit
300.
Inhalten sein ist irgendwie so 370, nee,
50,
82,
360, ja.
62 Seiten. Aber es geht, in Wirklichkeit hat es viel, viel mehr, weil man ja drüber weiterdenkt und nachliest. Und dann schaut, okay, was ist denn da jetzt nochmal der Hintergrund dazu? Oder ja, was hat er oder sie dazu gedacht? Auch mit diesen Vorannahmen, mit den Bias, die er auch angesprochen hat, einmal im Kapitel, wo er auch sagt, diese Mustererkennung oder Checklisten, wo er so Ideen mit reinbringt, wie man es kognitiv einordnen kann, wie man vielleicht so dem Ganzen eine Bedeutung geben kann oder eben auch nicht, wo man Informationen herkriegen kann oder auch nicht. Das ist das, was ich auch schön finde, weil das haben wir noch, glaube ich, noch gar nicht angesprochen, dass in diesem Buch wahnsinnig viele Fragen stehen. Fragen, die dich ja auch ins tiefere Denken bringen. Auch zum Beispiel beim Bias, wo du dann, wenn man davon spricht, das ist ja eine Vorannahme oder ein Vorurteil, dass du das hinterfragst, stimmt das wirklich, was ich jetzt gerade denke? Wie war das, was Obama immer gesagt hat, what if we are wrong? Also dieses tiefer einzusteigen. Und da hat, finde ich, Martin durch Fragen, egal, ja, also bei vielen, vielen Themen, egal welches Thema er dann auch aufgreift, dir nochmal so eine Reflexionschance an die Hand gegeben und nochmal diese Möglichkeit, durch die Fragen reinzukommen, ja, etwas zu hinterfragen und auch zu erkennen, dass man einiges dann doch nicht weiß, ne?
Ja, und dann mache ich es jetzt konkret an dem einen Beispiel, weil das habe ich mir auch rausgeschrieben, weil mich das
Ja.
wirklich beeindruckt hat mit den Fragen. Und wir haben ja im Vorfeld ganz kurz schon mal über das Thema Gendern gesprochen, ne?
Ja.
Und ich weiß, da scheiden sich die Geister, überhaupt gar kein
Ja.
Thema. Und er hat ein Kapitel, das heißt Komplexität verstehen lernen. Die Welt ist halt nicht nur geradeaus, links oder rechts, sondern es gibt halt nun mal viele Facetten. Und da gibt er die Aufgabenstellung, nimm dir irgendein Thema, egal welches, das kann man mit Gendern sehr gut machen, egal wem, ob man positiv oder negativ dazu steht, und stell dir folgende 6 Fragen. Und es sind die 6 Stufen der Haltungen. Und die erste Frage lautet, Wovon bist du überzeugt beim Thema Gendern? Also du sagst, entweder finde ich scheiße oder finde ich super. Also was ist so dein, welches erste Emotion hast du? Dann heißt die zweite, was wäre eine gegenteilige Meinung? Kennt man ja, kann man sich ja dann überlegen, die man eher ablehnt. Das dritte heißt dann, welche Argumente sprechen für deine Meinung und welche dagegen? Das ist die dritte Haltungsstufe. Das sind wir in dem sachlichen Bereich. Dann kommt die vierte Stufe, welche Kompromisse könnten möglich sein? Also da sind wir dann im Differenzierten. Das fünfte aus, wie sähe das Thema für eine Person aus, die dadurch vielleicht Nachteile hat? So eine schöne Frage zum Thema Gendern, finde ich. Also egal, du kannst dazu stehen, wie du willst, aber das mal dir erlauben, so zu denken. Großartig. Und die sechste Stufe heißt dann und Frage, welche Rahmenbedingungen könnten verändert werden? Wie würde ein außerirdisches Wesen mit dem Problem umgehen? Welche Vorannahmen begleiten deine Überzeugungen? Ich finde, und da zeigt sich auch, und jetzt, wie gesagt, wir hatten es vorhin besprochen, wenn ich jetzt der Typ bin, der eben in dieser Ich-Bezogenheit verharrt und immer nur sagt, geh mir weg mit diesen Fragen, alles Quatsch, dann weißt du auch, der ist nicht bereit, sich zu entwickeln. Dann brauchst du mit dem auch nicht weiterreden, ganz ehrlich. Er schreibt ja auch bei seinen Vorschlägen für Workshops und Ähnliches, nimm dir die Leute, die bereit sind, an sich zu arbeiten, weil mit allen anderen hat es keinen Sinn. Ich hoffe, wir überzeugen den einen oder die andere zumindest die nächste Stufe zu erreichen. Aber ich finde es, also diese sechs Fragen allein, wenn du dir erlaubst, die mal für irgendein Thema, zu dem du eine eindeutige, strenge, vielleicht extreme Position hast, mal zu durchdenken, dann gehst du in die Entwicklung. Und das finde ich so spannend im Buch aufgezeigt.
Ja, wenn du bereit bist, dich zu öffnen und das auch zu reflektieren und vielleicht auch mit anderen zu diskutieren. Ich glaube, manchmal ist es so, wenn man, ich habe vieles mit meinem Mann dann ehrlich gesagt so im Ping-Pong gemacht. Und da habe ich dann auch gemerkt, er geht häufig ganz anders an die Fragen ran. Und bei manchen Fragen hat er sie auch tatsächlich anders verstanden als ich. Wo ich dann auch gedacht habe, ich habe das jetzt ganz, wie, deine Antwort, wo kommt denn jetzt die her? Ich habe die Frage ganz anders verstanden. Und da auch schon dran zu sehen, okay, das ist auch schon ein Entwicklungsprozess.
Genau.
Dass man ganz anders ins Verstehen einfach kommt, ja. Also, ich glaube, wir können sagen, ein wunderbares Buch, das in vielen Stellen absolut begeistert. So kann ich es von mir sagen.
Ja, und ein paar Sachen, wir haben noch ein bisschen Zeit. Also paar Sachen fand ich auch noch mal sehr, sehr schön, weil es mich auch immer an meine eigene Arbeit erinnert oder weil ich da Erinnerungen habe an Begebenheiten. Er nennt es einmal den vom Mangelblick zur Potenzialerkundung. Sehr schön, dass wir, wenn wir über Themen sprechen oder was Neues ausprobieren wollen, er sagt dann so, jeder hat einen Herrn Müller. Das ist wie unsere Ameise, ne? Da hat er einen Namen, nämlich du sagst was und dann heißt, ja, das mag ja alles stimmen, aber der Herr Müller, da ist Hopfen und Malz verloren, ne? Mit dem geht es auf keinen Fall. Und natürlich, ich weiß das alles auch, aber das ist so schön, wenn man es nochmal liest, nämlich so dieses, wir neigen dazu, er schreibt es so schön, die schwierigen Menschen als Maßstab zu nehmen und damit mal aufzuhören. Und da hat er dann, so in einem anderen Zusammenhang, hat er dann auch geschrieben, und man muss sich aber auch immer überlegen, aus welche Vorerfahrungen haben wir, aus welchem Umfeld kommen wir. Und es gibt ein Experiment in der Kindererziehung, wo eine Psychologin, hat mich selber echt, boah, dachte, wow, filmt und Eltern bittet, drei Situationen mit ihren Kindern zu durchleben. Das eine ist eine Kritiksituation, das andere ist eine Lobsituation und das dritte ist eine, wir planen irgendeinen Ausflug. Und dann filmt die das und zeigt es den Eltern und jedes Mal kommt raus, dass bei der Kritiksituation die Ansprache die direkteste ist. Also da sind die Eltern dem Kind zugewandt, gucken dem Kind in die Augen, das wird intensiv geführt, bei den anderen Situationen nicht. Was wurden die bis zum 18. Lebensjahr erleben Menschen 180.000 negative Botschaften und Rückmeldungen über uns selbst? 30 pro Tag im Schnitt. Und wie viel Positive stehen dazu und wie viel, er hat es auch geschrieben, das hat ihm auch so einen Aha-Moment gegeben, wenn ich mein Kind lobe, es auch bewusst und nicht einfach nur, ja, gut gemacht, passt schon. Also auch sowas mal zu reflektieren und sich zu überlegen, wow, was haben wir eigentlich da im Gepäck an Vorerfahrungen, die dann Führungskräfte dazu bringen, genau diesen Spruch zu machen, naja, loben brauchen wir nicht oder das hat ja bei dem keinen Sinn oder bei jenem. Also.
Dass man sich einfach dessen auch bewusst wird, dass man nicht so beiläufig manche Dinge sagt.
Ja.
Oder aber, dass es einfach schon auch wichtig ist, dass wenn du etwas sagst, dass der andere spürt, dass du es auch ernst meinst und nicht einfach jetzt so, ja, jetzt sage ich es mal ein bisschen böse, ich schmiere ihm oder ihr jetzt mal Honig ums Maul, dann macht er oder sie, was ich will, so nach dem Motto. Also, dass das auf gar keinen Fall sein darf. Und ja, das ist, hat mich also auch berührt, wo ich, vor allem auch diese Studie mit dem, wie viel Negatives wir hören. Wo ich wiederum mal, aber das ist jetzt nicht aus seinem Buch, aber wo ich auch mal bei einer Studie gelesen habe, dass das Negative viel länger bei uns im Körper bleibt, weil es auch wieder mit den Hormonen zusammenhängt. Da habe ich mir gedacht, wenn das stimmt, was der Martin da geschrieben hat, mit dem, dass wir wirklich so viel Negatives haben, jo, dann ist es klar, warum wir manchmal so ticken, wie wir ticken, wir Menschen. Oder wie wir schwingen, nennen wir es nicht ticken, das hat wieder was von, ja, nennen wir es schwingen. Also das ist einfach so, das oder sein, egal. Das ist, ja.
Und was aber, also da macht er dann aber ein schönes, eine schöne Teamübung, kann man machen, wenn man dazu bereit ist. Er nennt es die Potenzialdusche. Ich finde es so süß. Ich werde es mit
Das ist ein
unbedingt.
tolles Wort, ne? Da müsstest,
Ja,
weißt du
das
noch, auf
Wort
welcher
allein ist so
Seite?
schön.
Ja, weißt du noch, auf welcher Seite das war? Hast du das
Nee,
gerade?
da habe ich mir die Seite ausnahmsweise nicht aufgeschrieben, aber also wie geht die Potenzialdusche? Drei Menschen, also ein Dreierteam aus der Organisation und zwei erzählen der Dritten, was habe ich von dir gelernt? Welche Potenziale nehme ich bei dir wahr? Wofür bin ich dir dankbar? Ich glaube, 5 Minuten lang. Und der andere hört einfach nur zu, wie so eine schöne, warme Dusche. Und dann wechseln die das. Und es wird einfach nur Positives gesprochen über den anderen in seinem Beisein natürlich. Und das ist auch der Begriff, also Potenzialdusche. Super nett.
Ja. Und es muss ja nicht nur warm sein, die Dusche. Sie kann auch mal kalt sein, ne? Trotzdem, wenn der andere vom Potenzial spricht, dass du positiv überrascht bist, vielleicht auch über so weit, also, oh je, stimmt,
Ja,
ja. Was man
genau.
so
So.
dann sieht, ja, das ist nicht nur die warme Dusche, weil warme Dusche, das hat was mit Warmdusche und sowas, ist dann
Ach so.
vielleicht ja, Potenzialdusche ist, ja,
Ja, stimmt. Das
die eben
passt.
verschiedene Temperaturen haben kann, wenn man das mal so sagen darf,
Ja,
ja.
genau.
Welchen Satz, ja, mach du erst, Entschuldigung,
Nee,
mach erst.
mach nur, mach den Satz.
Welchen Satz ich dabei erinnere, was du jetzt gerade mit Potenzial gebracht hast, da ist irgendwas, was der Jens Korsen wohl mal gesagt hat. Es geht so in dem, ich weiß aber leider auch nicht mehr, auf welcher Seite das war, wo er geschrieben hat, ich bin neugierig über die Gedanken, die ich noch nie gedacht habe. Was ja auch was damit zu tun hat, welche Potenziale, die ich noch nicht erkannt habe oder beim anderen noch nicht erkannt habe, weil ich noch nicht mir Gedanken dazu gemacht habe, zum Beispiel. Und das fand ich also auch schon, dieses neugierig sein auf Gedanken, die dann irgendwann mal kommen, über irgendjemanden, eine Situation oder so. Dieses
Ja.
immer neugierig sein.
Ja, da passt mein Lieblingszitat aus dem Buch dazu. Das stammt von der Maren Urner. Intelligenz ist die Fähigkeit, den Raum des Nichtwissens nicht mit Vorurteilen zu füllen, sondern mit Neugier.
Wow, das ist
Sehr
schön.
schön.
Ja.
Das wird mein neuer Visitenkartenspruch. Ich habe zwar keine Visitenkarten mehr, aber da würde er gut drauf passen.
Ja, wenn du keine hast, dann musst du machen, dann macht es ja Sinn. Dann hast du
Ja,
keine. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Ja, schön. Ja. Siehst du, ich könnte jetzt gar nicht sagen, was für ein. Ich fand, da waren so viele tolle Sprüche drin, die mich absolut auch berührt haben. Und ja, wie auch der eine Spruch haben wir, glaube ich, im Vorgespräch schon mal gesprochen über Frankl. Ich muss mir von mir selbst auch nicht alles gefallen lassen. Ja. Ja, stimmt. Wir gehen manchmal so hart mit uns selbst um. Deswegen hattest du ja vorher auch diese Tube-Station da angesprochen. Wie war das da mit dem Charme oder ja?
Ja, genau.
Ja, Schamplatz oder genau.
Ja, der Platz der Scham und Schuldgefühle.
Genau, Platz der Scham und Schuldgefühle, genau, das war's.
Und das witzig war, als ich das Buch bekommen habe, man schlägt sie dann immer auf irgendeiner Seite auf und zufälligerweise, es war dann sowas, wo ich gedacht habe, hätte ich das Buch bitte vor 2 Jahren schon gehabt, dann wäre mir einiges leichter gefallen, weil die 6 Haltungsebenen bezogen auf Kollaborationsplattformen. Also wir haben ja in unserem Steuerberaternetzwerk, nutzen wir ja so ein Intranet, so eine Kollaborationsplattform, obwohl das hätte ich schon vor über 5 Jahren gebraucht, als wir die eingeführt haben, ne? Mit welchen Widerständen du kämpfst und wie die Haltungen dazu sind. Und allein diese Also die erste Haltung heißt, lass uns eine Kollaborationsplattform einführen, ne? Oder wir machen jetzt eine. Oh Gott, jetzt kommt das nächste Übel. Ne? Stufe 1. Dann kommt Stufe 2. Boah, noch extra Aufwand, Zusatzaufwand. Wer will das denn? Stufe 3, nicht noch ein weiteres Tool. Also bei uns befinden sich noch einige in dieser Stufe. Noch nicht ein weiteres Tool. Verstehe ich auch, weil die haben halt ganz viele andere Tools. Dann erst kommt, wow, das verschafft mir neue Flexibilität, mit den anderen zu kommunizieren. Dann kommt besseres Teamwork und die oberste Stufe ist dann, oh, welche New Work-Potenziale eröffnen sich vielleicht für ganz neue Formen der Zusammenarbeit. Also diese 6 Stufen fand ich einfach. Ich habe das Buch aufgeschlagen. Ist auch relativ in der Mitte wahrscheinlich deswegen. Aber ich dachte, ja, genau, das kenne ich.
Ja.
Diese.
Hast du dich also auch ein klein bisschen bestätigt gefühlt? Das auf jeden Fall, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Ja, sehr schön.
Aber nee, man muss es noch ergänzen, es ist ja nicht einfach nur, dass diese Begriffe hier stehen, sondern er zeigt auch auf, wie du dein Team jetzt in die nächsten Stufen bringst. Durch bestimmte Aussagen, durch Möglichkeiten, die du eröffnest. Insofern ist es sehr wertvoll auch wieder an der Stelle. Es bleibt ja nicht einfach verhaftet in dem, das ist die Haltungsstufe, sondern er zeigt ja auch immer auf, wie man sich entwickelt in den
Ja,
einzelnen Formen.
ja. Das und dass du auch für immer verschiedene Möglichkeiten hast, wenn du verschiedene Modelle, so will ich es jetzt mal nennen, an die Hand bekommst, wo er dann auch vorstellt, wo er sagt, auch wieder an seinen 6 Stufen, wo er sagt, in welcher Stufe könnte vielleicht die Idee der Logotherapie von Frankl sein? Wo könnte vielleicht die Hypnosetherapie von Milton Erickson verankert sein? Wo könnte Gregory Bateson verankert sein? Und ja, also verschiedene, die fallen jetzt gerade nur ein, deswegen, ich glaube, er ist noch auf Maslow eingegangen und das Skinner oder wen es da alles so gibt. Sigmund Freud natürlich war auch mit dabei, wo er die dann in die verschiedenen Stufen reinbringt, aber auch aufzeigt, wo sie sich überlappen, weil er will ja nicht in Schubladen denken. Also das, so habe ich es wahrgenommen. Dieses Schubladendenken will er ja nicht, dass er sagt, das ist Stufe 2, das ist Stufe 3, das ist Stufe 4, sondern dass er sagt, es ist eigentlich alles so ein bisschen mäandernd miteinander verbunden. So habe ich ihn verstanden. Und dass er ja auch sagt, es hat zwar gewisse Tendenzen in dieser Stufe, aber es kommen eben auch, ja, Überschneidungen beim einen oder anderen mit dazu. Und beim Team finde ich das dann so interessant. Das ist ähnlich wie bei diesen Eskalationsstufen, die er ja auch drin hat vom Fritz Glasl. Das sind ja nur 9 Stufen, wo man auch sagen kann, im Konflikt im Team kann es sein, dass der eine auf der einen Eskalationsstufe sich schon befindet, so nach dem Motto, der will unbedingt Allianzen bilden und mit anderen Gruppen machen und die anderen fertig machen. Ein bisschen wie bei der Ameise, wo sie die Fraktionen bilden, ja. Oder aber eine andere Gruppe, die ist eher noch so im Diskussionsmodus und sagt, ah nein, lass uns erst noch mal in Ruhe drüber reden, so ganz am Anfang noch, ja, wo du siehst, okay, sind doch ganz unterschiedliche Stufen und jeder geht ganz unterschiedlich damit auch um. Und wo ich dann
Ach,
auch
es ist
finde, ja, und wo ich dann auch finde, du kannst für dein Team so wunderbar tolle Ideen mit rausnehmen. Du könntest es einfach auch mal nur so ein Kapitel kopieren und sagen, Leute, lasst uns das mal zusammen anschauen und dann reflektieren, wie es bei uns im Team. Eskalationsstufen, wie würdet ihr euch selber einschätzen? Wie seht ihr vielleicht die Situation? Wie seht ihr es zu anderen Teams? Weißt du, dass man so sagt, und woran können wir arbeiten, dass wir da vielleicht eine andere Haltung dazu bekommen? Also wie können wir unsere Haltung erweitern? Ja, also finde ich dann schon spannend.
Ja, und insofern, das passt jetzt perfekt, weil jetzt erklärt abschließend jetzt nochmal den Titel.
Ja.
Wie es uns gelingt, Haltung zu erweitern.
Ja. Und was er ja auch, er bringt ja Haltung und Transformation zusammen. Was ja auch wieder das, was ich am Anfang gesagt habe, Haltung ist nicht starr und du kriegst sie auch nicht von der Stange. Das ist ein Ding, was sich ständig verändert. Das ist ständig in Transformation, in Veränderung, im Wandel, vielleicht auch im Wachstum, will ich jetzt mal so hoffen. Also, dass wir uns weiterentwickeln, meine ich jetzt im Wachstum nach vorne, weniger so nach hinten. Und wie er es an diesen Untertitel von seinem Buch nennt, er ja, ich, wir alle gestalten Transformation. Was den Titel, finde ich, dann auch noch mal ein bisschen schärft.
Also abschließend, ich finde, es ist nicht nur Haltung erweitern, sondern Bewusstsein erweitern. So war es für mich. Auch wenn ich glaube, wenn er es so genannt hätte, dann wäre er total in die esoterische Ecke gestellt worden und es verkauft sich schlecht, das Buch, was er nicht verdient hat. Also ich hoffe, dass das Buch ganz viele Menschen lesen und an ihrer eigenen Haltung Spaß haben und auch gerne arbeiten. Und darauf macht das Buch auch Lust, finde ich.
Unbedingt. Dafür macht das Buch wirklich Lust. Für alle, die sich selbst, ihr Umfeld und die Welt in Entwicklung begreifen. So fängt es ja an. Und ich denke, das ist dann auch, so geht's durchs Leben und so darf es gerne auch immer weitergehen in die Zukunft.
Genau, in dem Sinne sage ich ganz lieben Dank, Claudia. Hat wieder großen Spaß gemacht und wir haben unsere Haltung auf alle Fälle erweitert. Danke an Martin, der dieses tolle Buch geschrieben hat.
Ja, und ich danke dir auch ganz herzlich, Angela, dass du mich wieder eingeladen hast. Vielen lieben Dank. Und dann auch noch zu diesem Buch. Und ja, ich fand es einfach nur bereichernd, jetzt auch mich mit dir auszutauschen. Es macht immer Spaß, mit dir im Podcast zu sein. Dankeschön, dass du an mich gedacht hast und alles Liebe zu dir.
Ja, danke dir. Bis denn. Ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.